ein bisschen angeschlagen ist. Wir schaffen das trotzdem. Ich trinke zwischendurch einen Schluck Wasser. Genau, das wird schon. Heute ist eine Predigt, steht ein Predigttext an, der einfach schon direkt so archaisch und mysteriös ist. Genau, es ist dann ein bisschen mit mir durchgegangen. Es gibt noch eine Variante. Aber also ich musste spontan an den tiefen Urzauber denken, von dem C.S. Lewis in Der König von Narnia spricht. Und wie ihr seht, gibt ja auch die Kunstgeschichte einiges an Dramatik her. Dies ist ein Stich von Gustave Doré. Man sieht aber auch gleich schon im Bild, dass es eine Parallele zum Kreuz gibt. Ja, vielleicht, ich denke, ihr kennt die Geschichte fast alle, aber so ein bisschen bleibt es eigentlich unklar, was dieser Text bedeuten soll und warum wird eigentlich ausgerechnet eine Schlange erhöht? Aber wir lesen erstmal den Text, also genau genommen liest Feli ihn.
Jetzt, ja, ich lese aus 4. Mose 21, Entschuldigung, die Verse 4 bis 9. Die eherne Schlange. Da brachen sie auf von dem Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns nur aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist weder Brot noch Wasser hier und unsere Seele ekelt sich vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, sodass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nimmt. Und Mose bat für das Volk. Da sagte der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtet sie auf einer Stange hoch auf. Und wenn eine Schlange jemanden biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb am Leben.
Ich bete zuerst. Vater, danke für dein Wort. Ich bitte dich, dass du es uns heute aufschließt, auch wenn es vielleicht erstmal schwer verständlich rüberkommt. Amen. Spannenderweise ist diese Geschichte, so wie fast immer in der Geschichte des israelischen Volkes, eine Geschichte, die direkt auf einen Sieg folgt. Die Israeliten hatten nämlich mit Gottes Hilfe einen kanaanitischen Stamm besiegt. Und quasi übergangslos geht es weiter, dass sie sich beschweren. Wobei ich das jetzt grundsätzlich verstehen kann. Sie waren ja jetzt schon eine ganze Zeit aus Ägypten ausgezogen, durch das Schilfmeer gewandert. Die Befreiung war schon etwas her und sie zogen da durch die Wüste und irgendwie passierte gefühlt nichts. Und jetzt, auch wenn das im Text schlüssig erklärt wird, dass sie nämlich das Gebiet der Edomiter umziehen wollten, zogen sie zurück Richtung Schilfmeer. Und das hat dem Ganzen wohl die Krone aufgesetzt. Da haben sie sich gesagt, nee, sorry, aber jetzt reicht's. Und sie stellen Fragen. Wieso hast du uns aus Ägypten geführt? Sollen wir in der Wüste sterben? Nicht einmal Brot und Wasser gibt es hier. Und wir ekeln uns vor dem schlechten Essen. So, noch Fragen? Ich finde die Steigerung in diesen Aussagen auch eindrücklich. Das mit dem schlechten Essen finde ich genau genommen eine Unverschämtheit. Denn immerhin lebten sie ja davon, egal ob gut oder schlecht, es war ihr tägliches Brot. Und ja, das ist doch so ein bisschen grenzwertig, sich bei jemandem für so ein lebensnotwendiges Geschenk derartig zu beschweren. Aber gut, Gott fand das auch nicht so toll und schickte erstmal Giftschlangen. Da könnte man jetzt natürlich auch wieder das in Frage stellen. Er hatte ja auch schon viel Energie in die Befreiung des Volkes gesteckt, dass er jetzt auf einmal Giftschlangen schickt. Aber das Alte Testament ist ja manchmal eher brachial unterwegs. Die Israeliten ihrerseits sehen also ein, nee, wir sind zu weit gegangen, und wenden sich an Mose und bitten ihn, ein gutes Wort für sie bei Gott einzulegen. Auch wieder spannend, denn sie hatten sich ja auch bei Mose ganz ordentlich beschwert. Gott bietet einen Ausweg an. Ja, Mose soll eine bronzene Schlange gießen und sie auf ein Feldzeichen befestigen. Und jeder, der diese Schlange ansieht, wird nicht sterben. Das war auf jeden Fall auch keine schnelle Lösung des Problems, denn das bedeutet ja erstmal das Material einsammeln. Ich weiß jetzt auch nicht genau, woher er die Bronze genommen hat. Ich glaube, es war dann häufig so, dass irgendwie alle Leute ihren Schmuck spenden mussten. So in die Richtung wird das gegangen sein. Dann muss er ja erstmal anfeuern, und zwar so, dass er das Metall schmelzen kann. Und dann irgendwann ist da also die Schlange, zu der alle aufsehen können. Okay, das Ende Geschichte ist trotzdem, dass jeder, der die bronzene Schlange ansah, gerettet wurde. Beim Stichwort Schlange werden wir aber doch alle hellhörig. Das ist ja im Alten Testament kein neutrales Tier. Und genau genommen ging es ja bei dieser anderen Geschichte auch um Essen, nämlich um die Frucht des Baums der Erkenntnis. Und das Ergebnis war auch vergleichbar, nämlich der Ausschluss aus dem Paradies. Ich habe dann, ich forsche immer, bevor ich mich wirklich dran mache, was andere Leute zu dem Text schon mal gepredigt haben, und habe eine mindestens genauso dramatische Predigt von Spurgeon gefunden. Und daraus möchte ich euch jetzt ein kleines Stück vorlesen. Schaut sie an, die Gebissenen. Könnt ihr euch ihren erschütternden Jammer und ihre entsetzlichen Krämpfe vorstellen, als das Schlangengift in ihren Adern zu wüten begann? Die alten Berichte sagen, dass der Biss dieser Schlangen eine solch furchtbare Hitze im Körper verursachte, als ob glühendes Erz in ihren Adern brennte. Okay. Er vergleicht es dann im Weiteren mit den Schmerzen, die durch Sünde verursacht werden. Und ich glaube, dass wir manchmal dazu neigen, die Sünde gar nicht mehr ernst genug zu nehmen. Da nochmal richtig hinzuschauen, was macht sie eigentlich mit uns oder mit anderen Menschen, das möchte man eigentlich auch schon mal gerne überspringen. Ich weiß jedenfalls aus eigener Erfahrung, dass Sünde, wo ich weiß, müsst vielleicht noch mal jemanden um Vergebung bitten, die kann schon auch so richtig brennen. Dinge, die wir falsch gemacht haben, das kann einem wirklich nachgehen, und das kann so wie Feuer in den Adern sein. Also ich wünsche euch die Erfahrung nicht, aber ich glaube, sie gehört meistens zum Werdegang eines Christen. Das andere ist, es muss gar nicht unbedingt immer gleich die Sünde sein. Es können zum Beispiel auch einfach negative Gedanken sein, die von uns so ganz langsam Besitz ergreifen und uns so immer mehr einlullen. Und wir fangen an, Dinge zu glauben, die so gar nicht stimmen. Ich finde, dass man das bei den Fragen oder Äußerungen des Volkes Israels schön sehen kann. Das fing an mit so einer kleinen Unzufriedenheit gegenüber dazu, dass sie in Frage gestellt haben, wie Gottes Absichten mit ihnen eigentlich sind, und endeten mit einer völlig zusammenhanglosen Aussage: Wir ekeln uns vor dem schlechten Essen. Ich habe das mal andersherum erlebt. Ich habe eine Weiterbildung gemacht, in der wir uns unter anderem mit dem lösungsorientierten Ansatz von Steve Chaser befasst haben, nämlich mit der Wunderfrage. Es handelt sich um ein Tool, wo man sich ganz bewusst mit dem befasst, wie man es gerne hätte, um dann diesem Ziel näher zu kommen, ohne jetzt explizit mit einer, wie soll ich sagen, Analyse oder sonstigen Fragen, die man sonst zur Lösung eines Problems heranziehen würde, quasi direkt vom Problem zur Lösung überzugehen. Ich hatte damals einen Kollegen, der mich nicht ausstehen konnte. Zumindest dachte ich das. Ich habe diese Fragestellung dann in die nächste Übung mit eingebaut. Und die Wunderfrage, so heißt das Tool, lautete dann: Angenommen, heute Nacht geschieht ein Wunder und dein Kollege mag dich auf einmal, woran würdest du es merken? Wir haben das dann also dem Tool gemäß ausgearbeitet. Ja, also ich war gespannt, aber ich war nicht so voller Erwartung, dass da jetzt was Besonderes passieren würde. Aber am nächsten Montag bin ich zur Arbeit gegangen und ich habe gemerkt, der kann, das stimmt gar nicht, der findet mich ganz okay. Und das fand ich total krass, weil ich hatte mich in meinem Kopf, ich weiß nicht, ob er irgendwann mal mich schief angeguckt hatte oder woher ich das genommen hatte, dass ich dachte, der mag mich nicht. Ich glaube, er war auch generell ein bisschen ruppig vielleicht. Aber ich hatte mich da total reingeschraubt zu glauben, der mag mich nicht. Aber das stimmte gar nicht. Ich bin dahin gegangen und ich habe das gemerkt und ich war so frappiert. Ich bin da gar nicht schnell drüber weggekommen. Das heißt, wir dürfen nicht unterschätzen, was negative Gedanken mit uns machen und wohin sie uns führen. Meistens nämlich weg von Gott. In meiner Recherche zum Text habe ich noch herausgefunden, dass das hebräische Wort, das in diesem Text für giftige oder feurige Schlangen benutzt wurde, das gleiche Wort ist wie Seraphim. Genau, nämlich die höchsten Feuerengel, die es gibt in der Bibel. Ich fand es total spannend. In der ägyptischen Mythologie gibt es wohl auch ein Schlangenwesen, das zwei Flügel hat und nicht sechs. Es gibt dann, ich glaube, es gibt noch eine zweite Seite, genau. Also offensichtlich sind sie irgendwie eine Mischung aus Flamme und Schlange. Und die mythologische Erforschung dieser Engel geht ein bisschen auseinander. Nichtsdestotrotz steht da dieses Wort. Und es ist auf einmal nicht mehr klar, ob diese Schlangen eine Strafe sind oder ob sie eigentlich nur sichtbar machen, was sowieso schon da war und sich schon vorher lange aufgebaut hatte. Ich habe dann noch versucht herauszufinden, ob ich diese Frage klären kann. Aber das geht nicht. Und das ist in der ganzen Bibel so. Es ist nie so ganz, ganz eindeutig, wie ist das eigentlich mit der Sünde und ist es wirklich Gott, der uns dafür straft oder liegt die Strafe schon in der Sünde selbst? Ich lasse es auch heute offen. Also, aufgrund der Sünde sterben viele Israeliten am Gift der Schlangen. Die Aufforderung Gottes an Mose, eine Schlange aus Bronze herzustellen, erscheint merkwürdig. Was für ein eigenartiges Symbol. Die Schlange steht doch für das Böse. Und dazu habe ich vier Punkte. Erstens, so ein Paradox, das passt einfach zu Gott. In seiner Welt sollen die Letzten die Ersten sein. Wer im Himmel der Größte sein will, der soll hier aller Diener sein. Die Rettung der Welt geschieht nicht durch einen strahlenden Helden, sondern durch ein Lamm. Bei Gott gelten völlig andere Regeln als in unserer Welt. Er sieht das Kleine, er achtet auf das Unscheinbare, zerbricht nicht das geknickte Rohr. Wir sind immer wieder herausgefordert, uns auf Gott und seine Welt einzulassen. Insbesondere, weil sie völlig dem widerspricht, was wir hier auf dieser Welt erleben und was wir kennen. Und er fordert uns auf, alle Sicherheiten, die wir an Vertrautem und auch in unserem Verstand finden, aufzugeben für ein Paradox. Zweitens, alle, die auf die bronzene Schlange sehen, werden gerettet. Indirekt ist das die Aufforderung, von uns selber wegzuschauen. Von uns weg, von unseren Fehlern weg, von unseren Fragen weg, von unseren Problemen weg. Und auch von unserer Schuld weg. In einem Lied heißt es, was uns besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Es kommt nur auf Jesus an. Wenn wir auf Jesus sehen und auf seine Rettungstat vertrauen, dann sind wir gerettet. Ja, und auch der Blick auf die eigene Sünde birgt eine Gefahr in sich. Wenn wir glauben, dass unsere Sünden zu groß sind für Gott, dann haben wir das Kreuz noch nicht voll erkannt. Drittens, im Neuen Testament wird ganz bewusst eine Parallele zwischen der ehernen Schlange und Jesus gezogen. In Johannes 3, Vers 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ich finde, in diesem Bild kann man auch noch etwas anderes erkennen, was am Kreuz passiert ist. Nämlich, dass Jesus unsere Sünden so auf sich genommen hat, dass er wie zu einem Symbol der Sünde wurde. Er wurde ganz und gar Sünde. Man könnte was sagen, er wurde zu etwas Abscheulichem. Und dass er das gemacht hat, finde ich, zeigt nochmal einen Aspekt seiner Liebe zu uns, den wir vielleicht so nicht wahrnehmen. Mir jedenfalls ist es in diesem Bild viel leichter gefallen, das zu verstehen, wie an vielen anderen Stellen, wo es nur theoretisch beschrieben wird. Viertens. Bei dem Text, alle, die die bronzene Schlange ansahen, blieben am Leben, musste ich auch an ein Element der katholischen Liturgie denken. Erhebet eure Herzen, wir haben sie beim Herrn. Hier geht es um die Blickrichtung, darum, wo unser Fokus liegt. Wir sind alle unterwegs Richtung Himmel und trotzdem haben wir Zweifel, Probleme, Fragen und immer wieder Gedanken, die uns vereinnahmen und die uns so leicht auf sündige Abwege bringen können. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann sind wir davor sicher. Und ich finde es einen ganz wichtigen Impuls, auf ihn zu schauen und auf seine Verheißungen und auf all das Gute, das er tut. Auch wenn das Manna vielleicht gerade nicht so schmeckt. Oder wenn wir denken, wir sind wieder in die falsche Richtung unterwegs. Wenn wir auf ihn schauen und auf seine Liebe, die vor gar nichts zurückschreckte, dann sind wir sicher vor der Sünde. Und damit möchte ich meine Predigt zu einem sehr mysteriösen Predigttext sehr unmysteriös beenden und eigentlich auch nur an einen Impuls von Jan Ruben vor 2 Wochen anschließen, dass wir das brauchen, uns regelmäßig auf Jesus zu fokussieren. Und zwar regelmäßig, weil diese kleinen Gedanken, die uns abbringen, die kommen ständig. Das ist ja wie ein Kreuzfeuer. Das ist ständig da und es gibt ja so viel Negatives, das uns alles beeinflussen möchte. Aber wir sind gerettet, wenn wir auf Jesus sehen. Amen.